Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Wer Migräne hat, kennt das. Manchmal hilft nichts anderes, als sich stundenlang in einen ruhigen, abgedunkelten Raum einzuschließen, auszuharren, den Schmerz zu ertragen und zu warten, bis es endlich besser wird.
Aber das muss nicht unbedingt sein. Wir klären heute, welche Möglichkeiten es gibt, Migräne effektiv zu bekämpfen und fragen uns, wie gut neue Behandlungen, die ohne Medikamente auskommen, funktionieren. Etwa das Neuromodulationsarmband oder selbstklebende Elektroden für die Stirn.
Außerdem sprechen wir über Ursachen und Auslöser von Migräneattacken und welche Strategien sich daraus ergeben, sie im Vorfeld zu verhindern. Und wir klären, warum Frauen deutlich häufiger an Migräne leiden als Männer. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit. Und ich habe heute wieder eine besondere Co-Moderatorin an meiner Seite. Mit mir im Studio ist
Emma Leiber. Ich bin Volontärin bei Burda und unterstütze aktuell die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit. Und ich freue mich heute ganz besonders, auch hier dabei zu sein.
Ich freue mich auch, Emma. Lass uns doch erstmal ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen mit Migräne sprechen. Ich habe sehr lange gedacht, dass ich zyklusbedingt schwere Spannungskopfschmerzen habe und ich habe dann tatsächlich in einer Folge dieses Podcasts gelernt, dass es Migräne ist. Ich bin jetzt ein bisschen umsichtiger mit mir, seit ich das weiß, aber trotzdem, obwohl es wirklich manchmal heftig ist, ich auch zum Beispiel Sehstörungen habe, sage ich mir dann, ach, reiß dich ein bisschen zusammen. Die Kopfschmerzen ist alles nicht so schlimm. Ist es wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem, glaube ich, ist es ein Problem, dass Migräne oft so runtergespielt wird, nicht nur von den Betroffenen selbst, sondern vor allem auch von außen. Und das birgt durchaus auch gesundheitliche Gefahren. Da werden wir noch drüber sprechen. Wie geht's dir denn mit dem Thema, Emma?
Also ich habe Gott sei Dank selber keine Erfahrungen damit gemacht, aber ich finde es wirklich total wichtig, dass wir heute darüber sprechen, dass Migräne eben viel mehr ist als nur ein bisschen Kopfschmerzen. Und ich bin vor allem gespannt, was unsere Patientin von ihrem Alltag berichtet und ob es tatsächlich irgendeine Möglichkeit gibt, eine Migräne in den Griff zu bekommen.
Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Wir steigen direkt ein ins Thema und zwar wie immer mit ein paar Fakten. Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Migräne ist die häufigste neurologische Erkrankung in Deutschland. Sie betrifft etwa 18 Millionen Menschen, doppelt so viele Frauen wie Männer.
Meist tritt Migräne erstmals zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr auf und ist zwischen 30 und 40 am stärksten. Ab 55 klingt die Migräne oft langsam ab. Besonders bei Frauen verschwindet sie häufig mit den Wechseljahren.
Der Kopfschmerz ist bei Migräne oft einseitig und wird von Übelkeit, Sehstörungen, Schwindel, Licht- und Lärmempfindlichkeit begleitet.
Migräneanfälle dauern in der Regel zwischen 4 und 72 Stunden an und sie kehren regelmäßig wieder. Das kann den Alltag von Betroffenen enorm einschränken, zumal jede Bewegung während einer Migräneattacke die Schmerzen verschlimmert.
Migräne ist nicht heilbar, kann aber behandelt werden.
Wir freuen uns jetzt darauf, tiefer ins Thema einzusteigen und begrüßen dazu unsere heutige Expertin, Dr. Stefanie Förderreuter. Sie ist Fachärztin für Neurologie an der Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Migräne und Kopfschmerzen. Außerdem war sie viele Jahre Präsidentin der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Frau Förderreuter, wir freuen uns riesig, dass Sie den Weg gefunden haben in unser Podcast-Studio in München. Herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Förderreuter, fast jeder hatte schon mal Kopfschmerzen. Aber was genau unterscheidet denn jetzt die Migräne von den normalen Kopfschmerzen?
Ich weiß gar nicht, ob man normale Kopfschmerzen sagen darf, denn es gibt so viele Arten von Kopfschmerzen. Aber die Migräne ist ein ganz besonders spezifischer Kopfschmerz, den man auch gut erkennen kann, weil er nämlich mehr ist als nur Kopfschmerzen. Ja, die Kernsymptome sind neben dem Schmerz, der sowohl einseitig als auch beide Kopfhälften betreffen kann. Der Schmerz ist pulsierend oder stechend und er nimmt typischerweise bei Belastung zu. Das ist schon mal was, was ihn von so normalen Kopfschmerzen, die man vielleicht sonst mal hat, in der Regel unterscheidet. Und das ganz Klassische dazu sind die Begleitsymptome. Also viele Patienten haben Übelkeit, viele müssen sich sogar erbrechen. Dazu gehört eine Überempfindlichkeit auf alle Reize, die von außen kommen. Das heißt, man ist lärmempfindlich, man ist lichtempfindlich. Also schon bei einer normalen Beleuchtung empfindet man das als unglaublich grell. Alle Geräusche sind lauter, als man sie sonst wahrnimmt. Gerüche sind unangenehm. Ja? Also man ist außerordentlich überempfindlich auf die Reize. Das ist das, was in der Kopfschmerzphase passiert, an Begleitsymptomen, was diesen Schmerz so besonders macht. Manche haben aber auch schon vorher Symptome. Und daran können manchmal die Patienten selbst, manchmal die Partner erkennen, dass die Migräne kommt. Das wird oft gar nicht so sehr beachtet. Nämlich im Vorfeld kann es schon sein, dass man plötzlich anfängt zu gähnen, ohne dass man weiß, warum. Also in der Stunde vielleicht 20 Mal und man denkt, ich habe doch genug geschlafen. Oder dass die Stimmung plötzlich anders wird, dass man entweder ganz gut gelaunt ist, ohne dass man wüsste, warum. Oder genau das Gegenteil, plötzlich krätig und nervös und reizbar. Also solche Symptome können auch schon im Vorfeld kommen, Heißhungerattacken, all solche Dinge. Da läuft die Attacke eigentlich schon und dann beginnt das andere, was so bekannt ist und wo man schon weiß, das ist dann Migräne, Kopfschmerz und da sind die Leute dann eben richtig ausgeschaltet und funktionieren auch nicht mehr.
Was weiß man denn neurologisch darüber, wie denn so eine Migräneattacke eigentlich entsteht? Also was passiert dabei im Kopf?
Also es ist eine wirklich körperliche Erkrankung und nichts Psychisches, was ja immer wieder mal so verlautbart wird. Also es ist etwas, was in den Nervenzentren des Gehirns beginnt. Und was das dann wirklich genau anstößt, weiß man nicht für alle Arten der Migräne genau. Aber es ist letztendlich eine Überaktivität in manchen Nervenknotenpunkten, die letztlich dazu führen, dass eine nervlich ausgelöste Entzündung an Blutgefäßen des Gehirns einsetzt. Das heißt, wir haben tatsächlich wissenschaftlich gesichert, die Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen. CGRP ist etwas, was heute auch manche Laien schon mal gehört haben. Das ist ein Botenstoff, der dann die Gefäße weitstellt, der die Gefäßwände durchlässiger macht, sodass da tatsächlich dann auch im Gewebe eine Reizung auftritt. Da wird Histamin ausgeschüttet, da werden Leukozyten angelockt. Also da passiert allerhand im Gewebe und das ist das, was den Schmerz dann eigentlich ausmacht. Aber es ist keine Gefäßkrankheit, sondern beginnen tut es tatsächlich nerval, also in den Nervenbahnen.
Und kann man das erkennen? Also unterscheidet sich ein Gehirn von einem Migränepatienten neurologisch von Menschen, die keine Migräne haben? Ist das irgendwie sichtbar zu machen?
Durch die Bildgebung zum Beispiel nicht. Also alles, was wir an Routinediagnostik haben, hilft da nicht weiter. In der Regel hat ein Migränepatient ein unauffälliges Kernspintomogramm oder Computertomogramm. Es gibt schon mal ein paar Veränderungen, die etwas häufiger gesehen werden bei Migräne, aber das Gros der Patienten hat ein normales Kernspintomogramm. Mhm. Schmerzen können wir nicht sichtbar machen.
Ich habe gelesen, dass es auch ganz typisch ist, dass eine Migräne in verschiedenen Phasen verläuft. Sie haben das gerade schon kurz ein bisschen angesprochen, zum Beispiel mit den Vorboten in der ersten Phase. Welche Phasen gibt es denn noch und was passiert dabei ganz genau?
Ja, also ungefähr 20% der Patienten haben noch eine sogenannte Aura. Das ist was ganz Spannendes für einen Neurologen. Das ist letztendlich eine Funktionsstörung, die sich in der Hirnrinde abspielt. Typischerweise beginnt es in dem Areal, wo unser Sehen verschaltet ist. Deswegen haben die Patienten Sehstörungen. Und in der Regel beginnt es da, wo sie genau hinschauen wollen, dass es da plötzlich unscharf wird, dass es da anfängt zu flackern, zu flimmern. Und es breitet sich dann oft so halbkreisförmig aus und wird immer größer und kann dann sogar dazu führen, dass dann in dem Areal, wo erst so die hellen Lichterscheinungen waren, plötzlich nichts mehr zu sehen ist, dass da also tatsächlich schwarz ist und man nichts sieht, was die Menschen natürlich sehr erschreckt und die Patienten fürchten dann oft, dass sie einen Schlaganfall haben. Aber das ist tatsächlich ein typischer Ablauf der Migräne, also nicht so plötzlich einsetzendes wie ein Schlaganfall, sondern etwas, was sich entwickelt und was sich dann auch noch auf andere Hirnareale ausbreitet. kann. Also nicht nur da, wo das Sehen verschaltet ist, sondern zum Beispiel auch da, wo Gefühle verschaltet sind. Also dass man plötzlich ein Kribbeln in der Hand kriegt, was sich langsam ausbreitet, das über den Unterarm, Oberarm bis zum Gesicht, um den Mund herum. Es kann sich auch mal ausbreiten ins Sprachzentrum. Dann haben die Patienten plötzlich das Gefühl, dass ihnen die Worte nicht mehr so einfallen, dass sie sich nicht so eloquent ausdrücken können, wie sie das sonst üblicherweise können. Es kann auch sein, dass sie selber nicht mehr richtig sprechen können und auch nicht mehr richtig verstehen können, was die anderen Außenstehenden zu ihnen sagen. Ja? Das Ganze ist immer so eine langsame Abfolge verschiedener Symptome, die dann auch in der gleichen Reihenfolge wieder weggeht, wie sie gekommen ist.
Betroffene durchleben da regelmäßig ja wirklich belastende Momente und Tage. Wie hoch ist denn das Risiko für Langzeitfolgen oder Folgeerkrankungen?
Also die Migräne selbst macht eigentlich keinen Schaden am Gehirn. Es ist eine absolute Rarität, dass im Rahmen eines Migräneanfalls mal ein Schlaganfall auftritt. Das gibt's in der Klassifikation aufgeschrieben. Ich habe es auch mal gesehen. Manchmal spielen dann auch bestimmte Medikamente mit eine Rolle, die genommen wurden, die man heute eigentlich gar nicht mehr einsetzt. Aber das ist wirklich eine absolute Rarität. Also im Prinzip muss ich einem Migränepatient keine Sorgen machen, dass am Gehirn irgendwas kaputt geht, so nach dem Motto, mit jeder Migräneattacke fehlt ein Stückchen Hirn mehr. Das muss man auf keinen Fall befürchten.
Ich frage mich aber trotzdem, ob diese belastenden Situationen, die aus der Migräne entstehen, Sie haben ja jetzt auch zum Beispiel das beschrieben, dass man Angst hat, dass doch was Schlimmeres ist beispielsweise, man ist viele Tage ausgenockt, vielleicht ist auch die Alltagsbewältigung dann oft schwierig. Wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es manchmal auch so ein bisschen stigmatisiert ist, ach komm, reiß dich zusammen, das bisschen Kopfweh nach dem Motto. Ist da was bekannt, dass es irgendwie einen Zusammenhang jetzt zum Beispiel auch mit psychischen Erkrankungen gibt durch die Belastungen, die durch Migräne entstehen, oder?
Schäden durch die Migräne sind was anderes als sonst Komorbiditäten, genau. Also begleitende Erkrankungen, die gehäuft bei der Migräne auftreten. Das gibt es schon. Ja. Und man weiß, dass zum Beispiel Migränepatienten grundsätzlich ein etwas höheres Risiko haben, an einer Angststörung oder an einer depressiven Verstimmung zu leiden. Umgekehrt ist es aber auch so, das ist ein unabhängiges Risiko. Auch Patienten, die primär eine Depression oder Angststörung haben, haben ein etwas höheres Risiko, eine Migräne zu bekommen. Ne? Also es ist nicht so, dass die Migräne einen automatisch depressiv macht. Das ist schon oft Grund genug, da eine schlechte Stimmung zu kriegen. Aber wirklich die Krankheit einer sogenannten Major Depression, das ist wieder was anderes. Ja? Und es gibt auch noch andere Erkrankungen, die rein statistisch etwas häufiger bei Migränepatienten auftreten als in der gesunden Normalbevölkerung.
Bevor wir mit Frau Förderreuter über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Migräne sprechen, haben wir jetzt einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, nämlich die Sabrina. Sabrina Wolf ist selbst Migränepatientin und sie wird ihre eigenen Erfahrungen mit der Erkrankung mit uns teilen. Darüber spricht sie im Übrigen auch in ihrem eigenen Podcast Unwetter im Kopf. Wir sind sehr, sehr gespannt, was sie uns erzählt. Herzlich willkommen, Sabrina, bei Auf Herz und Nieren.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen auch von mir, liebe Sabrina. Lass uns doch gerne mal ein bisschen zurückblicken. Wann und wie hast du rausgefunden, dass du selbst Migräne hast? Und kannst du dich da vielleicht an einen ganz bestimmten Moment erinnern?
Ich kann mich tatsächlich an einen Moment erinnern, weil ich sehr genau weiß, dass das ein Samstagmorgen war und ich meine Reitstunde absagen musste, weil es mir da so schlecht ging. Und das war so mit 15, 16 rum. Und ich hatte wirklich ganz starke Kopfschmerzen. Ich musste das Rollo runter machen, weil ich so lichtempfindlich war. Und mir war sehr, sehr übel, also bis hin zu Erbrechen. Und ich konnte das relativ schnell sehr klar einordnen für mich persönlich, weil meine Mama ist auch Migräne-Betroffene und die hat das natürlich so ein paar Mal beschrieben, wie es ihr da geht, weil als Kind versteht man das ja nicht unbedingt gleich, was die Mama hat. Und dann ja war das für mich eigentlich relativ klar und ich konnte das dann noch relativ schnell einordnen. Die Diagnose war dann nicht ganz so schnell, weil natürlich es gibt ganz viele verschiedene Kopfschmerzarten und nur weil ich jetzt in dem Moment das so interpretiere, weil ich das aus Erzählungen so kenne, ist es ja nicht gleich, dass es eine Diagnose ist. Aber das war so dieser Moment, wo ich wusste, okay, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie habe ich das auch. Und dann kam das tatsächlich immer öfter und von da an auch regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, wie das auch im Lehrbuch beschrieben ist, von der, also man beschreibt ja die Migräne häufig, dass es eben eine sehr starker einseitiger Kopfschmerz ist mit Übelkeit, bis hin zu Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit kann auch mit vorkommen. Und das hat halt bei mir alles zugetroffen. Und auch das Bewegung verstärkt und man sich hinlegen möchte, in einen dunklen Raum zurückziehen. Und dann haben wir da so ein paar Kopfschmerztests im Internet gemacht, wo ja dann so die häufigsten Kopfschmerzarten damit abgefragt werden. Und dann ging es quasi relativ schnell zur Neurologin. Also ich habe da einen deutlich schnelleren Weg, weil eben die familiäre Vorgeschichte da war, als viele andere Betroffene gehen müssen.
Jetzt hast du schon ein bisschen beschrieben, Sabrina, wie sich das anfühlt mit den Kopfschmerzattacken. Wie häufig hast du denn Migräneattacken? Hat sich das vielleicht auch verändert im Laufe der Zeit? Und was ist das Schlimmste für dich daran?
Ja, das hat sich verändert. Also ich habe ja gerade schon angesprochen, dass es ab diesem Zeitpunkt irgendwie dann so regelmäßig kam. So rückblickend kann es sein, dass ich auch schon als Kind betroffen war, aber das nicht so richtig einordnen konnte. Also dass sich das dann eher so, also meine Mama hat zum Beispiel mal gesagt, ich habe oft Bauchschmerzen gehabt und Übelkeit und was dann auch irgendwann wieder weg war. Also als Kind kann man das ja oft nicht so richtig einordnen, was das genau ist. Und ich erinnere mich auch an einen Punkt, wo meine Oma mal gesagt hat, also wo sie jetzt irgendwie meine Haare gewaschen hat und das auch mit den Kopfschmerzen so gesagt hat. Also ich hatte schon auch als Kind häufig Kopfschmerzen und so wie so Attacken. Nur es war halt nie diagnostiziert. Also ich habe halt dann Diagnose erst in der Pubertät bekommen. Und dann hat sich das relativ regelmäßig aufgetreten. Ich hatte immer so Phasen. Also es war zwischendurch, dass ich mal auch einen Monat gar keine Attacke hatte. Gerade so während des Studiums zum Beispiel. Da war es mal so, mal so. In der Schule war es tatsächlich früher dann auch schon häufiger, also auch so mehrere Attacken pro Monat. Und dann, je älter ich wurde, desto schlimmer wurde es, kann man fast so sagen. Also ich hatte dann 2020 eine ganz, ganz schlimme Phase, wo ich bis zu 20 Migränetage pro Monat hatte. Und das war dann schon einiges. Und habe da auch ganz viele Medikamente dann eben ausprobiert. Vorher habe ich eher so die nicht-medikamentösen Maßnahmen ausprobiert. Und irgendwann, wenn es halt dann so häufig wird, dann war ich halt irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich auch medikamentös vorbeugen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da hilft natürlich jetzt auch nicht immer das Erste, was man bekommt. Und dadurch war es dann ein relativ langer Weg, bis ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Und jetzt ist es so, dass ich immer ein bisschen unterschiedlich, aber so zwischen 3 und 6 Migränetage monatlich habe.
Was immer noch aus meiner Sicht relativ viel ist natürlich. Was ist besonders schlimm für dich? Also was ist das Schlimmste daran?
Was für mich besonders schlimm war, war in der Zeit, in der es mir so ganz arg schlecht ging, dass einfach so das Leben an einem vorbeizieht. Also alle anderen, die können irgendwie rausgehen und können irgendwie was machen und man selbst ist halt irgendwie zu Hause und muss absagen und dann ist nicht immer ein Verständnis dafür da und man fühlt sich selber doof und man hat selber ein schlechtes Gewissen und das ist so irgendwie so eine zusätzliche Belastung, obwohl es einem ja eigentlich schon total schlecht geht. Und was schon auch früher so war, also gerade so im Teenie-Alter, wo dann so die ersten Attacken bei mir aufgetreten sind, mir ging es halt auch immer irgendwie super schlecht. Also bei mir ist Alkohol ein krasser Trigger, also was krass auslöst. Und dann war es schon auch so, dass ich, klar, andere, die können dann feiern gehen und denen geht's am nächsten Tag einfach gut. Und mir ging es das halt nicht. Und das sind schon so Dinge, die vielleicht auch erst im Nachhinein dann so aufkommen, wo man sich dann denkt, ja, okay, also früher, ich hatte halt nicht so eine unbeschwerte Zeit oder auch in der Schule, dass es zum Beispiel nicht ernst genommen wurde mit der Migräne und da einem dann doch oft Unverständnis entgegengebracht wird. Also das finde ich fast, also was am schlimmsten ist mit der Erkrankung, dass man es halt nicht sieht, was jetzt Vor- und Nachteil sein kann, aber was einfach zu einem Unverständnis führt. Und die Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit an vielen Punkten, dass sie sagen, ach so, das ist Migräne, es ist ja viel, viel mehr als nur Kopfschmerzen.
Wenn du merkst, jetzt könnte es langsam losgehen, eine Migräneattacke ist irgendwie im Anmarsch, hast du da bestimmte Routinen oder anders gefragt, weißt du mittlerweile ganz genau, was dir dann ganz gut tut?
Ja, normalerweise schon. Es ist aber immer noch so, dass es immer noch Attacken gibt, die ganz unterschiedlich sind. Also bei mir hat sich die Migräne auch im Laufe der Zeit total verändert. Es kam zum Beispiel so diese Schwindelattacken dazu, die ich früher zum Beispiel nicht hatte. Oder es Früher hatte ich auch immer diesen ganz klaren einseitigen Kopfschmerz und heute habe ich teilweise Attacken, wo der Kopfschmerz über die ganze Stirn ist. Und das hat mir, also da habe ich länger gebraucht, um einzuordnen, ist das jetzt wirklich eine Migräneattacke oder ist das irgendwie plötzlich jetzt ein anderer Kopfschmerz? Und wenn ich aber so ganz klassisch jetzt in Anführungsstrichen meine Attacken habe, dann weiß ich schon, was mir hilft. Also bei mir ist es so, dass ich meistens schon damit aufwache und merke, okay, heute ist nicht so. Und dann muss ich mich entweder entscheiden, okay, ich nehme halt eine Tablette und ziehe mich zurück und lege mich hin. Bin inzwischen auf einem Level, weil meine Attacken runtergegangen sind im Vergleich, wie sie mal waren, dass ich auch mit Medikamenten viel machen kann. Weil wenn du halt 20 Attacken oder 20 Migränetage pro Monat hast, dann kannst du natürlich nicht jedes Mal ein Medikament nehmen, weil man ja auch die Medikamente nicht so oft nehmen darf, um eben den Übergebrauch vorzubeugen, dass ein Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entsteht. Und dementsprechend ist es jetzt für mich, was zumindest Medikamenteeinnahmen angeht, nicht mehr so stark wie früher. Also früher musste ich mir bei jedem Medikament überlegen, kann ich heute was nehmen oder nicht? Was steht diesen Monat noch an Veranstaltungen? Was gibt's noch für wichtige Termine? Gibt's irgendwelche wichtigen Präsentationen auf der Arbeit? Also ich musste wirklich so haushalten. Das muss ich jetzt heutzutage nicht mehr. Es ist inzwischen auch so, ich habe aktuell die Antikörperprophylaxe. Seither habe ich auch Attacken, die nicht mehr ganz so stark sind, wo ich nicht immer ein Medikament nehmen muss. Aber sonst ist es tatsächlich so gewesen, wenn ich diese klassischen Attacken, die ich am meisten habe, dann muss ich am Ende des Tages entweder mich hinlegen und es geht halt nichts mehr, oder ich muss eine Tablette nehmen. Also es wird nicht von alleine besser. Das braucht einfach dann sehr lange, bis es wieder weggeht, also bis so 3 Tage.
20 Migränetage im Jahr, das klingt total extrem und ist total nachvollziehbar, dass einen das natürlich in der Lebensqualität sehr, sehr einschränkt. Jetzt hast du gesagt, du nimmst jetzt eine medikamentöse Migräneprophylaxe. Dadurch ist es runtergegangen. Glaubst du, dass es noch andere Maßnahmen gibt, die du ergriffen hast, die dir helfen im Umgang mit der Migräne? Also hast du zum Beispiel sowas wie Schlafgewohnheiten, Alltag, Entspannungsübungen vielleicht eingebaut, deine Essgewohnheiten umgestellt oder Ähnliches unternommen?
Ja, also ich hab mein Leben einfach umgestellt. Also es ist inzwischen schon so, dass ich schlafe regelmäßig, also auch am Wochenende stehe ich so auf, wie ich unter der Woche aufstehe, einfach, dass da die Regelmäßigkeit da ist. Ich versuche regelmäßig ins Bett zu gehen. Das ist natürlich immer ausgeklammert, wenn irgendwie mal ein Geburtstag ist oder irgendwie Hochzeit oder keine Ahnung, irgendwas ansteht, aber so die Regel ist es, dass ich einfach einen regelmäßigen Alltag habe, dass ich regelmäßig esse, also ist mir auch ganz wichtig, dass ich auch mein Mittagessen zum Beispiel einhalte, dass ich mein Frühstück regelmäßig zu mir nehme, regelmäßig Abend esse, da auch keine Mahlzeiten auslasse, dass ich meine Entspannungsübungen mache, bestenfalls jeden Tag und dass ich auch einfach Ausdauersport und grundsätzlich Sport mache. Aber es ist natürlich schon auch so, dass dadurch, dass also es bedingt sich ja alles gegenseitig. Und wenn du 20 Migränetage im Monat hast, wir haben ja gelernt, Bewegung verstärkt den Schmerz, dann kann man natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich mache 2-3 Mal die Woche Ausdauersport, weil das funktioniert nicht, weil man ja so viele Migräneattacken hat. Und wenn dann eine Prophylaxe, die medikamentös ist, hilft, schon mal runterzukommen von der hohen Anzahl, dann kann man natürlich auch viel mehr in der nicht-medikamentösen Prophylaxe tun. Und das bedingt sich ja dann noch mal mehr. Also ich würde nie sagen, dass ich gerade auf so ein Level gekommen bin, nur wegen der Medikamente. Also es ist schon auch so, dass ich einfach meinen Alltag angepasst habe auf die Erkrankung. Viele sagen dann, ja, oh Gott, du lässt dich ja total einschränken, was ich gar nicht so empfinde. Also es ist halt für mich eine Art der Selbstfürsorge. Ich habe halt die Erkrankung und Migräne ist eine Erkrankung, die halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht heilbar ist. Und ich kann aber was dafür tun, dass sie besser wird. Und ich glaube, dieses Selbstwirksamkeitsthema ist total wichtig. Das bedeutet nicht, dass bei allen Menschen alles hilft. Und es gibt ganz viele Menschen da draußen, für die noch nichts gefunden wurde. Und das ist unfassbar schlimm. Aber da tut sich hoffentlich noch einiges in der Forschung. Aber so für mich ist es, das Entspannungstraining, der Sport, auch dieser regelmäßige Alltag ist für mich einfach auch Selbstfürsorge. Und ich habe die Erkrankung, andere Leute, die andere Erkrankungen haben, müssen auch schauen, dass sie ihr Leben auf die Erkrankung anpassen. Und das ist ein Akzeptanzthema, was ein langer Weg ist und nicht immer einfach ist. Und auch, ich will gar nicht sagen, dass ich nicht irgendwie mal im Bett liege und weine und wütend und sauer bin, wenn es mir schlecht geht. Aber so im Grunde habe ich es halt angenommen.
Du hast ja, wie gesagt, auch selbst einen Podcast, hast dort schon mit super vielen Experten und anderen Betroffenen gesprochen, viel gelesen, dir selbst Wissen angeeignet. Wie würdest du sagen, hat dir das beim Umgang mit deiner Krankheit geholfen?
Also es hat mir viel geholfen. Das ist total spannend. Also ich habe das letztens auch mal reflektiert. Ich mache das ja jetzt schon seit 5 Jahren im Podcast. 5 Jahre, glaube ich. Nee, 6 Jahre. Und das ist schon eine super lange Zeit und ganz, ganz viele Menschen. Und ich habe selber total viel gelernt. Also ich möchte gar nicht sagen, dass ich am Anfang des Podcasts gedacht habe, boah, ich weiß alles über Migräne. So ist es gar nicht. Ich habe echt auch noch viel gelernt über die Zeit. Und ich finde es nach wie vor auch wichtig, anderen Betroffenen eine Stimme zu geben, weil ich habe einfach auch durch den Podcast gelernt und durch den Austausch mit so vielen Betroffenen, dass Migräne so eine super individuelle Erkrankung ist. Und sie kommt total viel vor, aber ist einfach auch mega unterschiedlich. Und was einer Person hilft, hilft der anderen nicht. Und deswegen war es mir einfach von Anfang an wichtig, auch anderen Betroffenen eine Stimme zu geben. Ich sage immer, es ist so ein Buffet, der Podcast, und man kann so für sich das rausziehen, was jetzt gerade passt, und vielleicht passt zu einem anderen Zeitpunkt was anderes, weil es wird nie immer alles für jeden passen, weil wir sind alle verschieden und genauso ist die Krankheit verschieden, und deswegen war es mir da wichtig, einfach auch anderen Raum zu geben, und ja, ich bin irgendwie mitgewachsen durch den Podcast.
Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt hast du schon erklärt, wie die Migräne sich auf dich und dein Leben auswirkt, wie das für andere ist in deinem Umfeld, also in deiner Arbeit vielleicht, in deiner Familie, eventuell Partnerschaft oder Ähnliches. Hast du das Gefühl, dass die auch in Anführungsstrichen da in Mitleidenschaft gezogen werden? Wie gehst du damit um? Wie erklärst du dich? Wie offen gehst du damit um? Was hast du da vielleicht auch für Tipps für andere Betroffene?
Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ganz individuell ist. Also auf der Arbeit, um mal damit anzufangen. Es gibt manche, die sagen es und die gehen da total offen mit um. Ich gehöre da dazu, weil irgendwie der Zug auch bei mir abgefahren ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Podcasts, und die wissen das auch alle. Aber ich verstehe natürlich jeden, der sagt, ich möchte mich nicht etwaiger Stigmatisierung aussetzen und sage deswegen nichts. Ich glaube, da gibt's Vor- und Nachteile für beide Situationen, und dementsprechend muss man das auch so ein bisschen selbst abschätzen können, was man da kommunizieren möchte und was nicht. Ich ganz persönlich glaube, es macht's einfacher, wenn man offen drüber spricht. Aber es gibt einfach ganz, ganz viel Unverständnis da draußen, und es gibt immer noch viele Menschen, die es nicht nachvollziehen können. Und wenn man natürlich solche Personen im Team hat oder vielleicht noch in der Führungsrolle, dann macht es das einfach wahnsinnig schwierig und anstrengend und macht es vielleicht nur schlimmer. Deswegen muss man das ganz individuell einschätzen. Mit meinem Partner war es schon am Anfang schwierig. Also gerade auch dieses, ich kann halt nicht mit, aber du darfst schon wohin gehen. Also du musst jetzt nicht mit mir zu Hause bleiben, weil dann hatte irgendwie ich ein schlechtes Gewissen, dass er zu Hause geblieben ist. Er konnte mir aber auch nicht helfen, weil ging es ja schlecht. Und er hatte aber ein schlechtes Gewissen zu gehen. Also das sind schon so Kommunikationsebenen, die man da dann einfach ansprechen muss. Und das sind so Themen, die dann aufkommen. Und das ist nach wie vor, also auch dieses Thema, wenn wir irgendwie, wir sind immer viel reisen, auch mit dem Rucksack unterwegs, und ich bin da schon sehr vorbereitet. Also so spontan ist da nicht immer alles. Und ich muss dann halt schon gucken, okay, wenn wir jetzt mit dem Bus irgendwie 8 Stunden wohin fahren, dann muss ich mir auf jeden Fall so und so viel Sachen zum Essen mitnehmen, damit ich mittags was essen kann. Also ich muss meinen Alltag halt einfach viel stärker planen, als es andere Leute tun. Und das sind schon so Gespräche, die man irgendwie führen muss. Oder auch so, ja, ich kann halt nicht erst irgendwie um 2 oder 3 Mittag essen, wenn ich heute Bock drauf habe, sondern ich habe halt meine festen Essenszeiten. Das bedeutet nicht, dass immer um 12 Uhr pünktlich das Mittagessen auf dem Tisch stehen muss, aber halt die Regelmäßigkeit sollte da sein. Und ich kann halt nicht einen Tag irgendwie gar nicht Mittag essen, am nächsten Tag dann um 4 und nachmittags und am nächsten Tag wieder irgendwie nicht frühstücken und um 11 Mittag essen. Also das sind so Sachen, das muss man einfach ansprechen, und das braucht echt irgendwie seine Zeit, bis sich das dann eingespielt hat. Also ja, es ist ganz, ganz viel Kommunikation auf jeder Ebene, um vielleicht die Frage zusammenzufassen. Also das ist ja alles irgendwie eine Form von Beziehung, sei es jetzt auf der Arbeit, sei es jetzt im Freundeskreis, in der Familie oder in der Beziehung mit einem Partner, Partnerin. Ich glaube aber trotzdem, dass man an seine Grenzen stoßen kann und dass es Menschen gibt, die es nicht verstehen wollen und auch nicht verstehen können. Und da muss man irgendwann dann auch sagen, bis hierher und nicht weiter, und einfach klar seine Grenzen setzen. Also ich habe schon auch Menschen, bei denen ich da einfach nicht mehr drüber spreche und das okay so ist.
Du hast es jetzt immer wieder schon so ein bisschen angedeutet. Hast du in deinem engen Umfeld auch wirklich schon mal Erfahrungen mit Stigmatisierung gemacht? Also nach dem Motto, das bisschen Kopfschmerzen, stell dich doch nicht so an.
In der Schule früher viel. Also da wird es überhaupt nicht ernst genommen. Mir wurden auch Fehltage ins Abschlusszeugnis geschrieben, obwohl ich ein dauerhaftes Attest hatte von meiner Neurologin und da auch in Behandlung war. Und das wurde überhaupt nicht ernst genommen. Sonst tatsächlich wenig, aber ich habe das große Glück, jetzt in Anführungsstrichen Glück, für die Betroffenen tut es mir natürlich leid, aber ich habe ganz viele Migräne-Betroffene irgendwie im Umfeld. Also wenn man sich alleine die Zahlen anguckt, dann gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, die Migräne haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, seit ich auch so oft mit dem Thema umgehe, kommen auch viele, die sagen, ah, ich habe es auch. Und mit Sicherheit gibt es die eine oder andere Person, die es nicht versteht. Ich weiß aber nicht, ob die inzwischen das noch so offen sagt und da auf mich zugeht, weil die halt inzwischen ja auch alle irgendwie wissen, ich bin da tief drin im Thema, ich kenne mich aus, mir brauchen sie jetzt nicht sagen, ja, trink mal einen Schluck Wasser. Das kriege ich auch manchmal gesagt von Leuten, die irgendwie nicht so sehr sich mit mir beschäftigt haben oder die ich halt nicht so gut kenne. Aber da bin ich halt inzwischen so, ja, okay, ich habe so lange Migräne, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, genug zu trinken. Aber die Sprüche gibt es natürlich auch immer noch und da merke ich einfach, dass es doch immer noch nicht so ganz ernst genommen wird in vielen Teilen der Gesellschaft.
Ja, wir hoffen, dass sich das so ein bisschen ändert. Vielleicht können wir auch einen kleinen Beitrag mit unserem Podcast dazu leisten. Sabrina, hast du abschließend noch einen ganz persönlichen Tipp, den du anderen Betroffenen gerne mitgeben möchtest?
Ja, sich auszutauschen mit anderen Betroffenen. Also egal in welcher Form das jetzt ist, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt Insta-Accounts, auch meine Interviews, ganz viele melden mir zurück, sie hören den Podcast, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn es geht vom Hören, weil sie da einfach merken, sie sind nicht alleine. Und es gibt auch Selbsthilfegruppen, die Migräne-Liga hat als Patientenorganisation ganz, ganz viele Selbsthilfegruppen, sowohl online als auch in Präsenz. Und es ist einfach so wichtig, sich auszutauschen und sich auch selbst Wissen anzueignen, weil man kann leider nicht die Erwartungshaltung haben, dass man zur Ärztin geht und die einem alles erklärt über die Erkrankung. Die hat dafür keine Zeit. Das lässt es nicht zu. Und ich habe jetzt über 180 Podcast-Folgen aufgenommen. Also das Thema ist einfach sehr umfassend und man muss zur eigenen Expertin, zum eigenen Experten werden, weil ohne das geht's nicht. Und es nimmt einem halt auch keiner ab, die Verantwortung. Man hat halt die Verantwortung selbst für die eigene Gesundheit und das muss man selbst übernehmen. Und das wären, glaube ich, so die zwei Tipps, die ich mitnehme. Also selbst die Verantwortung übernehmen, Experte, Expertin werden und sich austauschen mit anderen. Weil das so wichtig, man ist nicht alleine. Und man hat aber oft das Gefühl, wenn man alleine in seinem dunklen Zimmer liegt und irgendwie nichts hilft.
Das ist ein schöner Gedanke, dieses Mann ist nicht alleine, finde ich. Vielen Dank, Sabrina, dass du deine persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Dazu gehört auch eine Menge Mut, finde ich. Wer noch mehr über dich und deine Geschichte erfahren möchte, der kann in deinen Podcast natürlich reinhören oder du hast auch ein Buch geschrieben, das man vorbestellen kann. Es heißt Unwetter im Kopf, mein Leben mit Migräne, was mir wirklich geholfen hat, sie zu verstehen, anzunehmen und mit ihr zu leben. Links zum Buch und zum Podcast packen wir in die Shownotes. Sabrina, dann nochmals danke, dass du dir die Zeit genommen hast und zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank, dass ihr dem Thema Raum gebt.
Apropos Stigmatisierung für Sabrina, wie sie gerade erzählt hat und sicher auch für andere Migräne-Patientinnen und Patienten, ist es immer wieder ein Thema, weil es eben runtergespielt wird. Was ich sehr spannend finde, ist, wie man im Laufe der Geschichte mit Migräne umgegangen ist. Früher wurde das noch weniger ernst genommen. Dazu machen wir jetzt eine kleine Zeitreise.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Migräne ist nämlich schon ewig bekannt, seit den Anfängen der Menschheitsgeschichte. Die ersten Belege reichen bis in das 6. Jahrtausend vor Christus zurück.
Lange Zeit hat man Migräne und Kopfschmerzen vor allem hysterischen Frauen zugeschrieben. Man hat sie nicht ernst genommen und seelische Probleme dafür verantwortlich gemacht. Wer über Migräne klagte, galt als verrückt.
Die amerikanische Journalistin und Schriftstellerin Joanne Didion hat die Migräne vor 45 Jahren so beschrieben. Ich hatte keinen Gehirntumor, keine Überanstrengung der Augen, keinen hohen Blutdruck, mir fehlte überhaupt nichts. Ich hatte bloß Migränekopfschmerzen und Migränekopfschmerzen waren, wie jeder wusste, der sie nie hatte, nur Einbildung.
Inzwischen weiß man, es handelt sich um eine neurologische Erkrankung. Die Vorurteile sind aber bei vielen Menschen geblieben.
Eine neue Studie bestätigt auch, dass sich Betroffene im Alltag oft diskriminiert fühlen. 93% glauben zum Beispiel, dass die Öffentlichkeit die Krankheit gar nicht richtig versteht. Und 80% der in Teilzeit Beschäftigten sind sich sicher, dass sich die Migräne negativ auf ihre berufliche Laufbahn auswirkt.
Frau Förderreuther, wir wollen jetzt über Ursachen der Migräne sprechen. Die sind ja sehr vielfältig. Was ist denn bekannt? Also was weiß man denn, wie eine Migräne entsteht, warum die auftritt?
Also ich glaube, man darf Migräne nicht als ein einheitliches Krankheitsbild verstehen, sondern es ist so, dass der Migräne-Kopfschmerz ein sehr charakteristischer, typischer Kopfschmerz ist. Und wir wissen, dass es also ein sehr kleiner Teil von Patienten tatsächlich eine genetisch bedingte Erkrankung hat. Es gibt also inzwischen nachgewiesen für die sogenannte familiär hemiplegische Migräne 3 Gendefekte, die nachgewiesen worden sind. Da weiß man genau, wo der Hund begraben ist, also wo tatsächlich der genetische Mangel da ist. Das ist aber sehr, sehr selten. Das sind Patienten, die sehr, sehr schwer verlaufende Aurasymptome haben, auch mit Lähmungserscheinungen, die oft über Stunden, Tage anhalten, was bei einer normalen Migräneaura nicht der Fall ist. Und bei anderen Patienten ist es so, dass man häufig auch, also ich sage jetzt mal bei der Wald- und Wiesenmigräne, die so die allerhäufigste ist, dass man häufig auch in der Familie jemanden hat, der betroffen ist. Das muss gar nicht immer direkt die Elterngeneration sein. Das ist manchmal auch die Tante oder die Cousine. Jedenfalls, wenn man genau fragt, gibt es dann eben immer noch jemand, der auch Migräne hat. Und besonders bei Patienten, die eine Migräne mit Aura haben, findet man dann auch in der Familie eher jemand, der auch Migräne hat. Aber auch bei Patienten, die eine Migräne ohne Aura haben, findet man häufig in der Verwandtschaft jemand. Und alle genetischen Analysen, die man jetzt gemacht hat, haben jetzt also nicht ergeben, es ist auf Chromosom XY dies oder jenes, sondern da gibt es keinen ganz eindeutigen Genlokus.
Mhm. Wie ist es denn mit hormonellen Ursachen? Es ist ja so, dass Frauen deutlich häufiger Migräne haben als Männer. Hat das was mit den Hormonen zu tun?
Naja, was will man sagen? Also Buben und Mädchen haben gleich häufig Migräne. Ja.
Okay.
Das heißt, erstmal sind die Anlagen sozusagen gleich verteilt. Aber was dann eine Rolle spielt, sind tatsächlich die weiblichen Geschlechtshormone. Und ab der Pubertät nimmt die Häufigkeit bei den Frauen deutlich zu oder bei den Mädchen deutlich zu. Und es liegt tatsächlich an den Hormonen, weil die tatsächlich Attacken triggern können. Wir wissen, dass viele Frauen gerade so in den Tagen, bevor die Menstruation einsetzt, beziehungsweise während der Menstruation Migräneattacken haben, häufig besonders schwere und auch schwer zu behandelnde Migräneattacken, aber eben auch unabhängig davon. Hormone sind ein klassischer Trigger, aber nicht die Ursache für die Migräne.
Dann kommen wir jetzt zu den Triggerfaktoren. Da gibt es ja, glaube ich, eine ganze Reihe. Viele zum Beispiel sagen, wenn sie viel Stress haben oder zum Beispiel wenig Schlaf abbekommen, dann bekommen Sie häufiger Migräneattacken. Sind das, also Stress oder Schlafmangel, sind das zum Beispiel wichtige Triggerfaktoren für Migräneattacken?
Ja. Wobei beim Stress ist es manchmal sogar, wenn der Stress vorbei ist. Ja, also die klassische Story ist die, dass die Patientinnen und Patienten noch ganz viel arbeiten müssen, weil sie gehen bald in Urlaub und der Schreibtisch ist noch voll und es muss abgearbeitet werden. Man macht Überstunden und man hält durch, man schafft's. Und am ersten Urlaubtag knallt's. Ja, da ist dann die Migräne da und oft besonders heftig. Ja? Also wenn man gerade denkt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich mir meinen Urlaub verdient, dann kommt's. Ja? Also es ist tatsächlich immer der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, was das Ganze auslöst. Eine Migräne gibt eher Ruhe, wenn alles nach immer dem gleichen Schema verläuft, zur selben Zeit essen, gleichmäßig viel trinken, ja, keine Wechsel im Schlaf-Wach-Rhythmus, auch am Wochenende nicht länger schlafen als sonst. All diese Dinge verhindern letztendlich, dass Migräneattacken kommen, also wenn man einen sehr gleichmäßigen Level hat und auch wenn man sich eben vom Stress nicht so stressen lässt. Wir können den Stress ja nicht abschaffen, aber man kann lernen, wie man mit dem Stress umgeht. Das ist ein entscheidender Punkt, weil Stress eben tatsächlich ein wichtiger Trigger ist und gerade bei den schwer betroffenen Patienten dann natürlich auch deshalb eine Rolle spielt, weil die Patienten ausfallen durch die Attacken, das wieder aufholen wollen und auch in der Regel als sehr zuverlässig gelten und als sehr zielorientiert und deswegen dann eben wirklich in Stress geraten, ein schlechtes Gewissen haben und das ist dann natürlich ein Teufelskreis.
Mich würde mal noch interessieren, was gibt es denn noch für weitere häufige Triggerfaktoren? Wie ist es zum Beispiel mit bestimmten Nahrungsmitteln?
Das ist ein schwieriger Punkt, weil ich habe vorhin ja schon erwähnt, in der Prodromalphase, also in der Vorphase, bevor die Kopfschmerzen kommen, haben viele Leute Heißhungerattacken, häufig auf was Süßes. Dadurch ist auch Schokolade sehr in Verrufen geworden. Aber Studien haben eigentlich nicht gezeigt, dass man mit Schokolade Migräneattacken auslösen kann, sondern es sind oft diese Auslöser, dass man dann die richtige Gier auf ein bestimmtes Nahrungsmittel bekommt und es dann isst. Und das gehört dann aber schon zur Attacke dazu. Was ein eher besser gesicherter Trigger ist, aber auch nicht bei allen Menschen, das ist zum Beispiel Rotwein. Ja, ich habe Patienten, die wissen genau, welchen sie trinken können und welchen nicht, weil es ist nicht der Alkohol, der die Attacke triggert, sondern es sind die Inhaltsstoffe im Alkohol. Und Rotwein, ein schwerer Rotwein, hat eben besonders viele spezielle Inhaltsstoffe, die es dann offenbar bei manchen Leuten tatsächlich triggern. Und wer viel trinkt, weiß, dass eine Migräne relativ viel Ähnlichkeit zu einem Katerkopfschmerz hat. Das mag das vielleicht auch ein bisschen mit erklären.
Diese Trigger sind ja wirklich sehr individuell, wie wir jetzt gehört haben. Woher weiß man als Betroffene oder Betroffener denn, was einen jetzt persönlich triggert?
Also man darf sich nicht von so einem Kausalitätsbedürfnis leiten lassen. Wir suchen ja immer gerne einen Schuldigen. Warum habe ich Migräne? Was habe ich gemacht? Was der Fisch gestern oder die Schwammerl? Also das ist etwas, was man wirklich für sich sorgfältig studieren sollte. Und nur weil die Nachbarin immer nach Rotwein Migräne kriegt, heißt es nicht, dass man nie wieder Rotwein trinken darf. Man muss es für sich selber rausfinden und man sollte feststellen, ist das tatsächlich so, dass ich immer oder fast immer, wenn ich dieses Nahrungsmittel konsumiert habe, danach auch Migräne bekomme. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, weil ich immer wieder mal in der Sprechstunde auch Patienten sehe, die sich mehr oder minder nur noch von Reiswaffeln ernähren, weil sie so Sorge haben, dass dies und jenes bei ihnen schon mal Attacken ausgelöst hat, ohne dass das tatsächlich gesichert oder nachvollziehbar wäre.
Also so eine Art Migräne-Tagebuch zu führen, ist durchaus eine gute Idee, um das mal nachzuvollziehen, was es möglicherweise auslöst.
Wenn man das denkt, ja. Also für die Nahrungsmittel, ja. Es ist überhaupt ganz sinnvoll, mal zu gucken, wann habe ich Migräne, gibt es besondere Tage, ist es immer, wenn ich die Besprechung mit dem Chef habe oder was löst das tatsächlich aus? Ja? Aber man sollte auch nicht denken, dass man jeder Migräneattacke auf die Spur kommt. Also letztendlich kann das kommen wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ohne dass man sich das erklären kann. Und da sollte man sich auch gar nicht mit verrückt machen, das ist so. Ja, nicht jede Attacke kann man klären, warum die jetzt aufgetreten ist.
Also wie groß ist denn der Hebel, dass man jetzt Triggerfaktoren findet und versucht, die zu verhindern? Vielleicht auch was Stress anbelangt mit Entspannungstechniken. Also gibt es Migränepatienten, die wirklich durch solche präventiven Maßnahmen aus der Erkrankung hier rauskommen sozusagen oder ist es eher selten?
Also sie beeinflussen mit diesen präventiven Maßnahmen den Migräneverlauf. Wir können die Migräne nicht heilen. Mhm. Ja, das ist natürlich traurig, wenn man das sagen muss, aber wir können es mit vielen Mitteln gut behandeln und wir können sehr vielen Patienten wirklich sehr gut helfen. Und für mich ist die Migränetherapie immer was sehr Individuelles, dass man mit den Leuten spricht, in was für Lebensumständen sind sie eigentlich, was löst das aus? Ja? Wenn jemand immer bei der Menstruation eine Migräneattacke kriegt, dann weiß ich, sind die Hormone, dem brauche ich jetzt keine Entspannungsübungen empfehlen, das wird dann nicht besonders viel helfen. Ja? Aber jemand, der mir eben sagt, es ist der Stress, ich bin im Außendienst, ich muss dahin, ich muss dorthin, das ist die Hetze, ich schaffe das nicht und ich schaffe auch nie mal Nein zu sagen, wenn mir noch jemand was auflädt, wovon ich eigentlich schon weiß, dass ich es nicht schaffe. Bei diesen Leuten helfen natürlich Stressbewältigungsmaßnahmen sehr. Also das muss man tatsächlich im individuellen Gespräch mit dem Patienten klären, insbesondere wenn Leute eben sehr häufig betroffen sind. Ja, wenn jemand nur 4-mal im Jahr Migräne hat, ist nicht so, muss man dem nicht so genau nachgehen natürlich.
Frau Förderreuter, es gibt Menschen, die keine Triptane einnehmen können? Da gibt es bestimmte Kontraindikationen. Für wen sind die denn nicht geeignet und gibt es dann andere Akutmedikationen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Triptane sollen nicht genommen werden bei Patienten, die eine nicht kontrollierte arterielle Hypertonie, also einen Bluthochdruck haben, und auch nicht, wenn man bekanntermaßen einen Schlaganfall hatte oder Herzinfarkt. Das Risiko, dass vielleicht doch eine Durchblutungsstörung auftreten könnte, ist gegeben bei solchen Risikopatienten. Es ist gering, aber es ist gegeben. Und es gibt jetzt eine neue Substanz, die eben keine gefäßverengende Wirkung hat. Das ist der Wirkstoff Lasmiditan, der eben auch rezeptpflichtig ist, aber der eine Alternative für diese Patienten darstellt.
Was ich interessant finde, was ich so in meinem Bekanntenkreis, Familienkreis, auch manchmal bei mir selber feststelle, ist, bei einer akuten Migräneattacke, die Strategie, die viele haben, ist, sich stundenlang oder meine Mama sogar mehrere Tage lang in einen dunklen Raum einzusperren und zu warten, bis es vorbei ist. Ist das eine sinnvolle Strategie?
Also das ist das, was Ihnen der Körper sagt.
Ja. Ja.
Also in dem Moment, wo Sie rumlaufen, sich bewegen, wird der Schmerz schlimmer, wird die Übelkeit schlimmer, müssen Sie sich vielleicht übergeben, obwohl Sie es vorher noch nicht mussten. Der Lärm ist wirklich störend. Also das ist etwas, womit Sie sich die Symptome schon leichter machen, aber es ist letztendlich keine wirklich gezielte Therapie. Ja. Man macht es sich halt ein bisschen leichter. Also Migränetherapie geht schon spezifischer und besser auch.
Stichwort Medikamente. Da gibt es ja eine bestimmte Wirkstoffgruppe, die bei Migräne hilft. Das sind die Triptane. Könnten Sie uns vielleicht ganz kurz erklären, was das genau ist und wie die im Körper wirken?
Also das ist ein Akutmedikament. Wir sind jetzt also bei der Akuttherapie. Wir müssen immer unterscheiden zwischen vorbeugenden Maßnahmen und Akuttherapie. Die Triptane sind eine Wirkstoffklasse, die spezifisch sind in der Wirksamkeit für die Migräne. Das macht genau das, was ich vorhin erzählt habe, was in der Attacke passiert, nämlich diese Entzündung wird weniger, der Schmerz geht zurück und diese Überempfindlichkeit an den Hirnhäuten wird dadurch eingebremst. Ja, und dadurch kriegen wir bei sehr, sehr vielen Patienten eben einen außerordentlich guten Wirkeffekt in der Migräneattacke.
Wenn wir noch bei der Akuttherapie bleiben, gibt es weitere Wirkstoffe, die hilfreich sein können bei der Migräne? Es gibt ja immer wieder auch den Gedanken mit Schmerzmitteln, die man auch bei anderen Kopfschmerzen nimmt, Ibuprofen zum Beispiel. Kann das wirksam sein? Bei mir hilft es nämlich zum Beispiel überhaupt nicht.
Also die meisten Patienten haben das ausprobiert, ja, und es gibt viele Patienten, die gut zurechtkommen mit freiverkäuflichen Schmerzmitteln, sowas wie Ibuprofen, sowas wie die Acetylsalicylsäure, noch andere Schmerzmittel können helfen. Das Paracetamol ist wahrscheinlich die am schwächsten wirksame Substanz, aber manche Patienten kommen damit gut zurecht. Entscheidend ist eigentlich immer, wann behandle ich, also eher frühzeitig in der Attacke. Und ausreichend hochdosiert. Also man sollte nicht denken, ja, vielleicht wird es ja doch besser, ich warte mal noch und wenn nur eine halbe Tablette. Also Migräne ist ein ordentlicher Kopfschmerz, den muss man auch ordentlich behandeln. In der Regel braucht man eben vom Ibuprofen schon seine 600 Milligramm und nicht nur 200. In der Regel braucht man bei der Acetylsalicylsäure auch 2 Tabletten. Ja, und das ist was Wichtiges. Man soll dem gleich was richtig entgegensetzen und nicht da so vor sich hin kleckern. Unterm Strich braucht man dann weniger Schmerzmedikation, als wenn man eben so vorsichtig anfängt. Und auch frei verkäufliche Schmerzmittel haben Obergrenzen. Also ich habe schon immer wieder mal Patienten, die sehr, sehr viel einnehmen, weil sie nur mit wirklich ultrahohen Dosen zurechtkommen. Das ist nicht das, was man empfehlen sollte, sondern das sind Patienten, die tatsächlich dann mit einer anderen Schmerzmedikation behandelt werden sollten. Und gerade bei der Migräne spielt ja die Übelkeit so eine große Rolle. Und die Übelkeit hat man deshalb, weil die Peristaltik des Magens gar nicht richtig funktioniert in der Attacke und deswegen auch dann Substanzen oft gar nicht richtig aufgenommen werden. Das heißt, oft ist schon viel getan, wenn man dem Patienten zusätzlich ein Medikament gibt, was die Resorption von den Akutschmerzmitteln verbessert. Da ist das Metoclopramid als Wirkstoff bekannt, etwas, was wir dazu verordnen. Erst so ein Mittel, was die Übelkeit nimmt und dann das Schmerzmittel. Dann kann es schon sein, dass man eben so zurechtkommt. Und das ist vielen Patienten deshalb sehr recht, weil sie autark sein wollen, weil die Triptane überwiegend verschreibungspflichtig sind und auch teuer sind. Und wenn sie dann eben so alleine zurechtkommen können, ist das natürlich auch was Angenehmes für einen Patienten.
Die Forschung versteht die Migräne ja mittlerweile auch immer besser und es gibt immer wieder neue Behandlungsansätze, zum Beispiel welche, die mit elektrischem Strom arbeiten, etwa Neuromodulationsarmbänder für den Oberarm oder selbstklebende Elektroden für die Stirn. Und die sollen dann schmerzlindernd wirken. Was würden Sie sagen, funktioniert das tatsächlich und wie wirken diese Methoden?
Sachen sind inzwischen erhältlich. Man muss sagen, werden sämtlich von den Krankenversicherungen noch nicht übernommen. Für die Stimulation hier im Bereich der Stirn an den Nervenaustrittspunkten des Trigeminusnerven über dem Auge ist es so, dass sowohl in der Migräneattacke, aber auch bei regelmäßigen Stimulationen zur vorbeugenden Therapie ein Effekt gesehen wird. Ich würde mal sagen, das ist etwas, was wirksam ist. Die Studien haben das gezeigt. Es ist aber kein Wundermittel. Also wenn Sie hoffen, ohne Medikamente klarzukommen, ist das meistens nicht ausreichend. Aber wir haben viele Patienten, die gerade sehr viele Attacken haben und deswegen auch einen sehr hohen Bedarf an Akutmedikation, was leider in der Migränetherapie ein Problem ist. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen drauf. Und um Akutmedikation einzusparen, ist es oft was, womit man so ein bisschen kombinieren kann oder schon sehr früh in der Attacke versuchen kann, eben mit so einer Stimulation zu behandeln. Ja, das Armband zur Stimulation am Oberarm, was Sie angesprochen haben, ist was ganz Neues. Das andere gibt es schon länger. Und da ist die Studienlage eigentlich auch so, dass man sagen kann, es lohnt sich, das mal zu probieren. Ich muss gestehen, dass ich selber damit noch nicht so viel Erfahrung gesammelt habe, weil es tatsächlich ein teures Vergnügen ist für die Patienten. Und viele sagen, dass sie sich das einfach nicht leisten können.
Vorbeugend, als vorbeugende Therapiemaßnahme gibt es auch Botox als Möglichkeit. Wann ist das unter Umständen geeignet?
Das ist ausschließlich durch wissenschaftliche Studien gesichert bei der sogenannten chronischen Migräne. Das ist jetzt ein schwieriger Begriff, weil die meisten Leute haben, wenn sie Migräne haben, ja chronisch ihr Leben lang Migräne. Das ist aber in dem Fall nicht gemeint, sondern das sind die Patienten, die besonders schwer betroffen sind, mit in der Regel früher in einem Verlauf mit einzelnen Attacken, dann die Frequenz immer häufiger und irgendwann haben diese Patienten dann mehr oder mindestens 15 Kopfschmerztage pro Monat und davon mindestens 8 Tage, die Kriterien für eine Migräne erfüllen oder auf eine migränespezifische Therapie, also zum Beispiel mit diesen Triptanen, ansprechen. Meistens sind es Patienten, die nahezu täglich irgendwie Kopfschmerzen haben, mit so einem undulierenden Verlauf, auf das sich dann noch Attacken draufsetzen. Das ist eine chronische Migräne. Wenn man so einen Verlauf hat über mindestens 3 Monate, dann ist dieser Terminus technicus der chronischen Migräne der richtige. Ja, das ist das, was gemeint ist. Und für diese Patienten ist tatsächlich gut erwiesen, dass das Botulinumtoxin hilft. Das ist für die Patienten ein bisschen eine Prozedur, weil man es tatsächlich an sehr vielen Stellen des Kopfes und der Nackenpartie und Schulterregion einspritzen muss. Es ist aber etwas, was im Prinzip wenig Nebenwirkungen macht und von dem her für die Patienten angenehm ist, da es auch 3 Monate seine Wirkung behält. Das heißt, man muss nicht ständig Tabletten einnehmen und kann vielleicht auch dadurch mal wieder ein bisschen Abstand kriegen und wird nicht jeden Tag schon durch die prophylaktische Medikation an seine Migräne erinnert.
Jetzt haben wir gesagt, Botox bei chronischer Migräne. Sie haben auch gesagt, diese Neurostimulationsmethoden, da gibt es Wirknachweise, aber sie sind relativ teuer. Gibt es noch andere Maßnahmen, die man vorbeugend einsetzt?
Ja, jetzt haben wir eigentlich eher die Exoten am Anfang besprochen. Also es gibt sogenannte althergebrachten Substanzen zur Migräneprophylaxe, die unspezifisch wirken, sage ich jetzt mal. Bei vielen ist es eigentlich durch Zufall entdeckt worden, dass sie wirksam sind. Also das am bekanntesten sind wahrscheinlich die Beta-Rezeptorenblocker. Das ist eine Medikamentengruppe, die der inneren Medizin viel eingesetzt wird und wo seinerzeit einfach bemerkt wurde, Potz Blitz, seitdem ich das nehme, ist auch die Migräne besser, ja. Und dann wurden Studien gemacht und die Studien haben dann eben auch belegt, dass es tatsächlich eine migräneprophylaktische Wirkung hat. Ja. Und neben dem Beta-Rezeptorenblocker gibt es auch andere Substanzen, zum Beispiel das Amitriptylin. Das ist eine Substanz, die entwickelt wurde zur Behandlung von Depressionen, die aber tatsächlich in niedrigeren Dosierungen, als man es jetzt für eine Behandlung der Depression braucht, auch migräneprophylaktische Wirkung hat. Es gibt bestimmte Substanzen, die aus der Epilepsietherapie kommen, die migräneprophylaktisch wirksam sind. Es gibt eine Substanz, die das Flunarizin, die wirkt am Calciumkanal und macht da eine migräneprophylaktische Wirksamkeit. Also das sind alles Substanzen, die so althergebracht sind, die wir seit vielen Jahren zur Verfügung haben und die etabliert sind, wo wir auch sehr gut die Nebenwirkungen kennen und die so unspezifisch wie sie sind, halt häufig auch noch genutzt werden können, um eine Zweitkrankheit zu behandeln. Also gerade vorhin haben wir gesagt, dass Migränepatienten eben häufiger mal eine Depression haben. Das sind natürlich Patienten, die vielleicht besonders von einer Substanz wie diesem Amitriptylin profitieren können, weil man dann eben mit einem Medikament vielleicht sogar zwei Krankheiten behandeln kann. Ja. Es gibt jetzt natürlich neuere Substanzen, die migränespezifisch sind und mit denen wir in den Kopfschmerzambulanzen, denke ich, alle deshalb sehr gerne arbeiten, weil sie von der Verträglichkeit für viele Patienten doch günstiger sind, als es die althergebrachten Medikamente waren. Mit denen kann man aber halt die anderen Sachen nicht gleichzeitig mitbehandeln. Aber das sind die Antikörper, die sich gegen dieses CGRP, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das ist ein Stoff, der in der Attacke ausgeschüttet wird, den blocken die letztendlich. Entweder das CGRP selbst oder den Rezeptor, also die Andockstelle von dem CGRP, damit es seine Wirkung entfalten kann. Das ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Die einen wirken als Schlüsselblocker, die anderen verstopfen das Schloss. Und auf die Art und Weise wird dieser Effekt vom CGRP geblockt. Und da das eben ein wichtiger Player ist in der Generierung von Attacken, kriegen die Patienten weniger Attacken. Die Substanzen muss man sich spritzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut und die Nebenwirkungen sind tatsächlich deutlich geringer für die meisten Patienten als bei den anderen Substanzen.
Ja, total spannend. Ich frage mich, für wen sich dann eine Prophylaxe eignet. Viele sagen ja vielleicht, ich komme mit Triptanen ganz gut zurecht. Jetzt schlagen wir den Bogen zu dem, was Sie vorher schon angedeutet haben. Es gibt eine Grenze. Also ich habe zum Beispiel gefunden, man sollte Triptane nicht mehr als 10 Tage im Monat einnehmen. Warum ist das so? Und daran anschließend, für wen ist denn dann eine Migräneprophylaxe wichtig oder geeignet?
Also die Migräneprophylaxe ist deswegen eigentlich für alle Patienten wichtig, weil Migräne, das ist wirklich eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. Ja? Und wenn ich sage, für alle geeignet, dann meine ich vor allem die nicht-medikamentösen Maßnahmen, die ich eigentlich allen meinen Migränepatienten ans Herz lege, weil die ganz wichtig sind und auf jeden Fall einen Effekt haben. Das haben die Studien auch gezeigt. Das sind die Entspannungsübungen, das ist der Ausdauersport, der regelmäßig praktiziert werden sollte. Das sind viele Änderungen in bestimmten Lifestyle-Faktoren, die wir uns vielleicht manchmal so ein bisschen angewöhnt haben, dass man eben statt abends nochmal zum Joggen zu gehen, weil man so geschafft ist vom Büro, sich doch lieber mit der Chipstüte aufs Sofa legt. Das ist halt nicht das, was für die Migräne zu empfehlen ist. Ja. Und das sind die nicht-medikamentösen vorbeugenden Maßnahmen, die empfehle ich allen. Ja. Wenn es um Medikamente geht, dann sind das Substanzen, die tatsächlich jeden Tag eine Wirkung haben müssen. Die Tabletten muss man auch jeden Tag nehmen. Diese Spritzen muss man zwar nur einmal spritzen, aber die wirken trotzdem den ganzen Monat über. Das heißt, wenn man den Körper mit Medikamenten, ich sage jetzt mal belastet, das ist ja das, was die Patienten auch immer befürchten, dann muss das auch irgendwie dafür stehen. Das heißt, wenn jemand jetzt mehr als 3 Migräneattacken pro Monat hat, dann lohnt sich so eine Prophylaxe auf jeden Fall. Weil Sie dürfen nicht vergessen, auch wenn ein Triptan oder auch ein Ibuprofen oder so eine Substanz gut wirkt, man ist nicht so ganz 100%, auch wenn die Substanz gut gewirkt hat, wie an einem Tag ohne Migräne. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, jede Migräneattacke, die nicht kommt, ist eine gute Attacke. Und wir wollen wirklich erreichen, dass möglichst wenig Attacken auftreten. Rechnen Sie mal hoch, wie viele Tage, das im Jahr sind, wenn Sie im Monat nur an 2 oder 3 Tagen Migräne haben, ja, wie viel Sie da ausfallen, was Ihnen da alles fehlt, ja, was Ihrer Familie fehlt, die gern was mit Ihnen unternommen hätte, was Ihren Kindern fehlt, was dem Partner fehlt, das ist wahnsinnig viel und das darf man gar nicht unterschätzen. Ja, Studien haben gezeigt, dass Migräne bei unter 50-Jährigen tatsächlich von den neurologischen Krankheiten das ist, was am allermeisten beeinträchtigt. Das ist die schlimmste Krankheit dann.
Ja? Krass, ja.
Weil es eben nicht aufhört, weil man es das ganze Leben lang hat und weil, wenn man das aufsummiert, einfach wahnsinnig viel ist. Ja? Deswegen ist die Migräneprophylaxe schon allein deshalb wichtig. Aber wenn Patienten plötzlich sehr viele Attacken haben und so viel Akutmedikation einnehmen müssen, dann verliert die irgendwann ihren Effekt und es entwickelt sich ein sogenannter medikamenteninduzierter Kopfschmerz. Und Sie waren jetzt in Ihrem Statement sogar schon zu großzügig. Also eigentlich darf man nur an maximal 9 Tagen eines Monats Akutmedikation einnehmen. Ich sage meinen Patienten immer einstellig bleiben, weil sonst tatsächlich, wenn man das über einen längeren Zeitraum falsch betreibt, sich die Migräne chronifiziert. Das heißt, der Schuss geht wirklich nach hinten los. Es wird immer schlimmer und die Leute kommen dann auch und sagen, ja, das wirkt jetzt nicht mehr, ich brauche immer mehr davon. Und das zeigt, dass man schon in diesem Teufelskreis gelandet ist und sich dadurch die Migräne chronifiziert hat. Und davor müssen wir die Patienten bewahren. Und das ist schwierig, weil wenn die Leute mal eine Akutmedikation gefunden haben, die funktioniert, dann gehen sie natürlich nicht mehr zum Doktor, helfen sich selbst und dann passiert's.
Also gut, dass wir darüber sprechen. Deshalb der Aufruf, da, sich mit dem Arzt zusammenzusetzen und zu überlegen, was da am besten geeignet ist an prophylaktischer Medikation. Frau Förderreiter, dann sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Neues gelernt, auch was eben die vorbeugende und die akute Therapiemöglichkeiten, die ja wirklich vielfältig sind, bei Migräne anbelangt. Also vielen Dank für die spannenden Informationen. Haben Sie abschließend noch irgendwie einen persönlichen Tipp, eine persönliche Botschaft an Menschen, die von Migräne betroffen sind?
Ich hätte eigentlich eine Botschaft für alle Leute, die Kopfschmerzen haben. Ich weiß sehr viele Menschen, die Kopfschmerzen haben und sagen, ich habe Kopfschmerzen. Wenn man genau fragt, ist es Migräne. Das heißt, wenn Sie häufig mit Kopfschmerzen zu tun haben, wenn Sie das tatsächlich einschränkt, dann gehen Sie zum Arzt, lassen Sie sich untersuchen, sorgen Sie dafür, dass Sie eine wirklich professionelle Diagnose kriegen, dass Sie wissen, was Sie haben und damit Sie auch wissen, wie Sie damit umgehen können. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und damit schafft man sich selber viel Lebensqualität und auch eine Sicherheit. Ich meine, Ihr Auto, an dem basteln Sie auch nicht selber rum, wenn Sie denken, dass die Bremsen nicht mehr gehen. Und gehen Sie doch mit Ihrem Kopf genauso sorgfältig um wie mit Ihrem Auto, dann sind Sie gut beraten.
Frau Förderreiter, vielen herzlichen Dank. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast.
Bitte sehr.
Dank auch von mir.
Und zum Schluss unser Goodie to go. Passend zu dem Thema Migräne-Tagebuch, also um seine Trigger herauszufinden, haben wir jetzt ein Goodie to go für euch. Um eure Migräne besser zu verstehen und eben individuelle Trigger zu finden, können Apps helfen. Quasi als digitale Version eines Migräne-Tagebuchs.
Du trägst hier ein, wie häufig treten die Attacken auf, hatte ich viel Stress? Oder was habe ich an diesem Tag gegessen? Und noch vieles mehr.
Die Apps erleichtern die Dokumentation der Migräneattacken, unterstützen bei der Suche nach Auslösern und sie warnen zum Beispiel auch bei Überschreitung der Einnahmegrenzen von Medikamenten.
Und man kann über einige Apps mittlerweile sogar mit seinem Arzt, der Versicherung oder dem Arbeitgeber kommunizieren und alles Wichtige rund um die Erkrankung besprechen.
Falls ihr diese digitale Art eines Migränetagebuchs mal ausprobieren wollt, es gibt eine Vielzahl an Apps. Schaut einfach mal, was für euch passt. Beispiele sind Migräne Buddy, N1 Kopfschmerz oder das Migräne Logbuch.
Und falls ihr noch mehr über das Thema Kopfschmerzen generell erfahren wollt, hört gerne in unsere Folge Nummer 23 rein. Dort haben wir mit Professorin Dagny Holly-Lee über unterschiedliche Formen von Kopfschmerzen, SOS-Tipps und den Einfluss von Sport und Ernährung gesprochen. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes.
In der nächsten Folge von Auf Herz und Nieren haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir sprechen live beim Health Lab in München über das Thema Shared Decision Making. Also falls es euch interessiert, warum es den Genesungserfolg entscheidend verbessert, wenn Patienten in die Therapieentscheidung mit einbezogen werden und wie das gelingt, dann hört unbedingt rein.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann klickt auf die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen und bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Das würde uns sehr freuen. Bei Fragen und Themenwünschen meldet euch jederzeit per E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und hier noch unser Podcast-Tipp. Bei Mission Money gibt's zweimal pro Woche Wissen für mehr Geld und Erfolg. Jeden Dienstag Interviews mit den besten Finanz- und Wirtschaftsexperten. Und sonntags die Mission 5, aktuelle Fakten und Einschätzungen zu den Finanzmärkten sowie spannende Investmentideen. Hört doch mal rein.